Den Anstoß habe ich bekommen vor sehr, sehr vielen Jahren durch ein Buch aus England von dem Simon Inglis, das heißt Football Grounds of England and Wales. Und da habe ich gedacht, Mensch, sowas müsste es eigentlich auch in Deutschland geben. Und daraufhin habe ich verfasst das große Buch der deutschen Fußballstadien. Da sind also über 200 Fußballspielplätze und Städten geschildert. Und daraus resultiert hat dann natürlich die Erkenntnis, dass immer mehr solche Traditionsarenen verschwunden sind.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ich habe ein schweres Buch vor mir liegen. Ja, ich habe es mal fallen lassen, aber es ist nicht kaputt gegangen, sondern auf meinem Schreibtisch gelandet. Es war einmal ein Stadion, verschwundene Kultstätten des Fußballs. Herausgegeben ist es vom Autor Werner Skrentny. Das habe ich in die Hände bekommen, erschienen ist es im Verlag Die Werkstatt und bin schlichtweg begeistert. Denn der Werner Skrentny stellt hier Stadien vor, die es nicht mehr gibt. Klar, verschwundene Kultstätten. Also es ist nichts mehr da und er hat sich eine immense Arbeit gemacht, um zu recherchieren, wo waren denn die Stadien, wo standen sie denn früher und wie sahen sie früher aus. Er hat das mit Fotos belegt, er hat das mit Artikeln belegt, er beschreibt diese Stadien, guckt auch mal hinter die Kulissen, das heißt, wie viel waren es denn dann überhaupt, wenn er ein Foto mit dabei gestellt hat, die damals das Spiel verfolgt haben. Also eine Riesengeschichte und eine immense Arbeit, was Werner Skrentny dort investiert hat. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, okay, Bökelberg kenne ich, der ist nicht mehr da und Parkstadion ist auch weg. Ja, aber kennt ihr denn das Stadion an der Jakobshöhe oder zum Beispiel August-Thyssen-Stadion, den Maschpark Göttingen? Ja, den könnte man vielleicht schon mal gehört haben. Karl-Liebknecht-Sportplatz in Merane. Also das, ich gucke hier gerade durchs Inhaltsverzeichnis, nur mal ein paar Namen nennen, die früher, das heißt Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900 und noch was, echt voll waren von Menschenmassen, die im Fußball was ganz Besonderes geleistet haben. Eine wunderschöne Zeitreise. Ich möchte euch das Buch wirklich dringend ans Herz legen. Es war einmal ein Stadion, erschienen im Werkstattverlag, kostet 24,90 Euro. Mit Werner Skrentny habe ich gesprochen über dieses Buch und bin da begeistert von ihm, von seiner Arbeit. Vielleicht geht es euch genauso, wenn ihr jetzt das Gespräch mit dem Werner Skrentny hört. Noch ein paar Informationen zu meiner Person. Ralf Bosse, seit 31 Jahren Fußballkommentator, arbeitet für Sky, das ZDF, Flashscore, MMC, Livesport und andere Sender. Mehr als 1600 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert, Welt- und Europameisterschaften live übertragen und eben seit langer Zeit mit Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Jetzt das Interview mit Werner Skrentny zu seinem, wie ich finde, tollen Buch Es war einmal ein Stadion, verschwundene Kultstätten des Fußballs. Werner Skrentny darf ich begrüßen. Das ist ein Mann, ich weiß gar nicht, ob ich das so bezeichnen darf. Ich würde fast sagen, das ist der Heinrich Schliemann unter den Stadionsuchern. Werner Skrentny, wenn ich das so bezeichne, ist das für jemanden, der Fußballfan ist und Schliemann kennt als deutschen Archäologe, so auf den ersten Blick sich selbst erklärend, was Sie machen?
Ja, kann man schon so formulieren. Also es ist so, das Thema, eigentlich den Anstoß habe ich bekommen vor sehr, sehr vielen Jahren durch ein Buch aus England von dem Simon Inglis, das heißt Football Grounds of England and Wales. Und da habe ich gedacht, Mensch, sowas müsste es eigentlich auch in Deutschland geben. Und daraufhin habe ich verfasst das große Buch der deutschen Fußballstadien. Da sind also über 200 Fußballspielplätze und Städten geschildert. Und daraus resultiert hat dann natürlich die Erkenntnis, dass immer mehr solche Traditionsarenen verschwunden sind. Also denken wir an den Bökelberg in Mönchengladbach oder Zabo in Nürnberg, vereinseigenes Stadion des Club, eher weniger bekannt heute noch. Oder auch Parkstadion Gelsenkirchen und Tivoli Aachen, Georg Melches in Essen und so weiter. Und da habe ich gedacht, man müsste eigentlich mal eine Bestandsaufnahme machen, welche Stadien gibt es gar nicht mehr. Und das sind ja nicht nur so Spielstätten für Fußball, sondern auch so Orte im Stadtbild, an denen sich viele Leute orientieren und die auch sehr oft besucht werden. Insofern stehen sie zum Teil, da komme ich vielleicht noch drauf im Laufe des Gesprächs, auch unter Denkmalschutz.
Sie haben jetzt schon einige prominente Stadien genannt, wo jeder Fußballfan sagt, ja, kenne ich, bin ich vielleicht selbst noch mal gewesen, denn die sind ja noch gar nicht so lange quasi platt gemacht, beziehungsweise das Parkstadion eine Hälfte und ein Flutlicht steht dann noch. Sie sind ja einen Schritt weiter gegangen. Sie sind ja wirklich, und das finde ich ja faszinierend, es geht jetzt im Endeffekt um dieses Buch, es war einmal ein Stadion, was ich von Ihnen gelesen habe, auf 176 Seiten haben Sie wie ein, ich sage jetzt mal Trüffelschwein, das ist negativ gemeint, rumgewühlt in, vermute ich mal, Archiven, in Unterlagen, in Zeitungsredaktionen, um irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, wo war denn das Stadion früher und was steht da heute? Wenn ich das so gelesen habe, ich habe gedacht, Mensch, das kann, wie ist der denn überhaupt angefangen? Sie haben ja nicht nur diese prominenten Stadien, die Sie eben genannt haben, wo jeder Fußballfan weiß, kenne ich, sondern Sie sind ja auch in Orte gewesen, wo manch einer sagt, ich kenne diesen Ort nicht mal, geschweige denn, dass da mal ein interessantes Stadion stand. Was war denn für Sie der erste Schritt, um zu sagen, ich gehe auf die Suche? Ist es erst die Suche nach der Stadt, um zu gucken, da war mal was? Oder haben Sie ein Gerücht gehört, da ist irgendwo mal was gewesen? Wie fangen Sie diese Arbeit an?
Das ist natürlich so, dass man sich da an den Aufstellungen so früherer Spielzeiten orientiert. Also wenn Sie den Kicker-Almanach zum Beispiel als Quelle nehmen, den gibt's so seit Anfang der 60er Jahre, da kann man dann einfach nachvollziehen, aha, da war mal ein Stadion, war ja zum Beispiel die Oberligen, die waren bis zur Einführung der Bundesliga 1963, waren das die ersten Ligen. Da war also mal ein Stadion, in dem erstklassige Vereine gespielt haben. Und dann orientiert man sich natürlich also an diesen Angaben und dann vergleicht man mal, was ist davon eigentlich geblieben. Und dann ist natürlich eine sehr aufwendige Recherche, bei der man kreuz und quer so durch Deutschland gereist ist. Das war schon bei dem großen Buch der deutschen Fußballstadien so. Und in den Stadtarchiven ist es in der Regel so, da hat man ganz gute Informationen. Man kann natürlich auch auf Festschriften der Vereine zurückgreifen, die meistens sich auch damit befassen, was mit der jeweiligen Spielstätte geschehen ist.
Und dann geht das los. Dann haben Sie irgendwelche Unterlagen gefunden, wo Sie wissen, vielleicht aus diesen alten Unterlagen, das Stadion war an der Müllerstraße, vor dem Ersten Weltkrieg. Jetzt gibt es zwei Weltkriege leider zwischendurch. Namen haben sich verändert. Aus Müller wird Hermann, wird Karl-Heinz-Straße und was nicht alles. Also jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, ja, Müllerstraße ist heute ja auch noch 100 Jahre später, fahre ich mal hin, hallo, da ist es. Das ist ja alles nicht mehr. Also Sie müssen ja dann nicht nur diese Arbeit machen, die Stadien zu finden, wo waren sie früher, sondern dann ja auch noch die Arbeit investieren. Wie heißt jetzt die Straße heute nach 1000 Umbenennungen? Wie gelingt Ihnen denn das?
Ja, das ist schon eine detektivische Arbeit, wie gesagt. Und man kann sich auch, ich hatte ja gesprochen von den Stadtarchiven, die ganz gute Quellen sind. Dann kann man natürlich vergleichen mit Adressbüchern oder alten Sportzeitschriften. Und irgendwie kommt da schon sehr viel dann zusammen, wenn man so genau nachsucht. Ne? Ich hätte natürlich dieses Buch inzwischen, wenn ich einen Blog hätte, dann hätte ich das eigentlich jede Woche fortschreiben können. Denn inzwischen gibt es wieder Stadien, die verschwunden sind. Also denk zum Beispiel in Bürstadt, das ist in Südhessen. Die Tribüne ist da abgerissen worden. Das war der VfL Oli Bürstadt, also einer der ersten Vereine, der nach einer Firma benannt war. Das war, glaube ich, ein Kochtopfhersteller. Oder es wird jetzt in Paderborn ein neues Stadion gebaut und in Berlin Jahnkampfbahn wird umgestaltet. Also eigentlich kann man sagen, dieser Prozess, der schreitet weiter sehr voran, weil natürlich das Ziel sind so reine Fußballstadien. Was natürlich auch ein Problem für die Leichtathletik ist, denn wir sollen die eigentlich ihre deutschen Meisterschaften noch austragen. Da gibt es nur noch sehr wenige Stadien, die für sowas in Frage kommen dann.
Jetzt bin ich Ihnen ja sehr dankbar, Herr Skrenti, dass Sie VfR Oli Bürstadt erwähnt haben.
Ja.
Als ich als junger Junge, also mit meinen 8-9 Jahren zum Fußball gekommen bin, da gab es diesen Verein in der zweiten Liga Süd. Und natürlich hat man ihn kennengelernt mit Eintracht Bad Kreuznach, FK Pirmasens, sind sie alle früher mitgespielt haben. Die hat man ja noch auf der Festplatte im Kopf. Aber Oli Bild, also das Oli von einem Unternehmen kam, das höre ich jetzt von Ihnen zum ersten Mal. Vielen Dank nochmal für die Aufklärung. In diesem Buch, was ich jetzt also lesen durfte, es war einmal ein Stadion. Da geht es also um Orte, die, da muss ich auch sagen, Städte wie Duisburg, Düsseldorf, Essen, also große Städte. Aber dann nicht um die Stadien, die einem sofort einfallen, sondern um die, die es da auch mal gegeben hat. Und es geht um kleinere Orte. Ich denke an Bergisch Gladbach zum Beispiel, Pforzheim, Oldenburg, Pirmasens hatte ich jetzt gerade mal genannt.
Ja.
Die hatten auch Stadien. Also Ihr Interesse, Ihr, weiß ich, ist das noch überhaupt noch ein Hobby, ist ja nicht zu sehen, was ist noch da, sondern was war mal da. Also etwas zu finden, was verschwunden ist. Die Suche nach dem Bernsteinzimmer unter dem Fußballstadion. Das ist ja gigantisch. Und was ich gut finde, dieses Buch, es ist natürlich sehr unhandlich, weil es etwa DIN A4 Größe hat, ist ja trotzdem eine Art Reiseführer. Denn Sie haben netterweise zu jedem Stadion, was Sie porträtieren, auch geschrieben, heute ist es an der und der Straße. Also ich könnte mit diesem Buch durch die Gegend fahren und sagen, ach guck, jetzt wo das Einkaufszentrum hier steht, da haben die früher Fußball gespielt. Also war das von Ihnen so gewollt, dass Sie Fußballfans auch über dieses Buch zu den früheren Städten nochmal hinleiten?
Ja, das ist ganz klar Absicht gewesen. Also es ist ja auch so, dass wenn Sie jetzt Reiseführer zur Hand nehmen für bestimmte Städte, sagen wir mal Barcelona, Madrid, London, dann ist es ja so, dass da auch meistens Fußball erwähnt wird. Also gibt es da ein Fußballmuseum, kann man das Stadion besichtigen und so. Und insofern hielt sich das immer für sinnvoll, dann auch die Adresse zu benennen, wo dann eventuell auch noch was zu sehen ist. Es ist leider in Deutschland im Vergleich jetzt zu Großbritannien noch nicht so eine Erinnerungskultur entstanden, dass man da, wo mal Stadien waren, dass man da auch, was weiß ich, Gedenkstätte oder Infotafeln oder ähnliches aufstellt. Also das ist ganz selten der Fall. Es gibt eine Initiative 1903, die kümmert sich um solche Erinnerungen. Zum Beispiel gibt es hier in Hamburg im Industriegebiet in Altona einen Gedenkstein, von dem der erinnert an das erste Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1903. Und ähnliche Erinnerungen sind zum Beispiel auch in Leipzig aufgestellt worden. Oder auch in Karlsruhe, im Gedenken an den Karlsruher FV, den es jetzt wieder gibt als Verein. Aber ansonsten ist das wenig ausgeprägt, wenn ich jetzt nochmal an Hamburg denke, wo ich lebe. Roten Baum war ja das angestammte HSV-Stadion bis zur Einführung der Bundesliga. Da finden Sie keinen einzigen Hinweis, wenn Sie dann in der U-Bahn-Station Hallerstraße stehen. Dann sind zwar die Wände geschmückt mit Tennisspielern, weil ja auch das Tennisstadion da ist, aber nichts erinnert da an die Zeiten von Uwe Seeler und Vorgänger und so weiter.
Ja, schon traurig. Wir haben in NRW zumindest diese Fußballroute NRW.
Ja.
Damit könnte man quasi auf den Weg machen und die alten Dinge finden. Und Sie hatten den Bückelberg angesprochen. Da hat ja die Stadt Mönchengladbach zumindest eine sehr, sehr schöne Sache daraus gemacht. Also das Neubaugebiet so geformt, dass die alten Stehstufen da noch berücksichtigt wurden und man eigentlich diese Neubauanlage so angerichtet hat, wie das Stadion früher war. Also wer da hinkommt, hat noch eine Vorstellung, wie es früher mal aussah. Weil doch so ein bisschen die Grünfläche noch da ist. Also das ist noch einigermaßen mit einem Stadion vergleichbar. Aber Sie haben ja in diesem Buch auch mehrfach geschrieben, ja, da steht jetzt ein Einkaufszentrum, da ist jetzt ein größeres Haus. Da ist nichts mehr da. Und Sie sagen, da ist auch keine Erinnerungstafel mehr. Es ist komplett weg. Aber für die Fußballfans, die uns jetzt hören, will ich auch mal sagen, dieses Buch, es war einmal ein Stadion. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, es fängt also mit Aachen, mit dem Tivoli an. So, da war ein Stadion, hat es früher mal gegeben. 4 Seiten, 4 Tribünen. So, dann gehen wir zum Buchstaben B wie Bayreuth. Nein, Sie haben ja zu jedem Stadion ja auch alte Aufnahmen dazu gefunden, die es damals gegeben hat, beschreiben, wie früher der Fußball dort angefangen ist. Wo ich ja also echt ins Staunen komme, egal in welchem Ort, manchmal sind es wirklich kleine Städte, der Fußball angefangen hat und sofort waren da immense Zuschauermassen. 10.000, 20.000, 30.000 Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900 und noch was. Da war der Fußball ja noch recht frisch. War das mehr aus Ihrer Sicht so das Spektakel, diese Fußlümmelei, wie man früher gesagt hat, dass die Leute gesagt haben, wir gucken uns mal die Verrückten an, die da den Ball hinterherlaufen? Oder war das damals eigentlich schon so ein Massenphänomen, dass so viele Zuschauer da in diese Stadien gegangen sind?
Also ein Anstieg der Zuschauerzahlen, den kann man ja feststellen, so in den 1920er Jahren vor allen Dingen. Das war einmal 8-Stunden-Tag. Die Leute hatten etwas mehr Freizeit und dann ist Fußball ja auch ein Massensport geworden. Wenn Sie sich also die Situation zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg angucken, da waren meist Studenten oder Akademiker oder höhere Schüler, die diesen Sport betrieben haben. Und insofern waren die Besucherzahlen auch nicht so astronomisch hoch, wie dann das ab den 1920er Jahren der Fall war. Ne? Und im Zusammenhang mit den Stadien ist es eben halt auch dann immer die Recherche gewesen, wann gab es da viel Zuspruch oder was war zum Beispiel das Spiel mit den meisten Zuschauern. Und das musste dann natürlich auch immer erwähnt werden. Deswegen ist da meist immer der Zuschauerrekord auch angegeben, ne?
Ich merke und habe so den Eindruck, das war für Sie so ein sportlicher Ehrgeiz, das alles rauszufinden und eigentlich so ein Steckbrief in Worten, aber für jedes Stadion zu finden. Also immer wieder, so wie Sie sagen, wann war die größte Zuschauerzahl, wie hoch war die überhaupt, wer hat gegen wen gespielt? Da müssen Sie ja Stunden, Tage, Wochen in dunklen Archivkellern verbracht haben bei Wasser und Brot, um das alles rauszufinden.
Ja, das war schon so bei dem Vorgänger, also bei dem Stadion, das große Buch der deutschen Fußballstadien. Da habe ich ja schon viel an Recherche gehabt, so, und wusste so über einzelne Objekte dann mehr Bescheid, ne? Und das hat man eben für dieses zweite Buch, es war mal ein Stadion, dann nochmal vertieft, ne?
Interessant auch, diese alten Fotos, die Sie mit dabei packen. Der Fußballfan von damals hatte immer einen langen Mantel und einen Hut. Das war
Stimmt.
offensichtlich Pflicht, sonst
Also,
ging man nicht auf den Platz.
ja, wenn man die Fotos 50er Jahre sieht, da werden sie ganz selten eine Frau entdecken, ne? Und die Männer, es waren halt meistens sonntags die Spiele, die hatten immer einen schönen Mantel an oder Anzug und dann meistens auch Hüte, ne? Da ist, glaube ich, das Bild von Duisburg drin, da sieht man das sehr typisch so, ne? Von früheren Duisburger Stadion.
Müssen wir mal eben blättern. Ich habe das Buch natürlich vorliegen. Duisburg, Seite 33, August-Thyssen-Stadion meinen Sie damit. Und dann haben wir
Nee, das alte Weserstadion ist das.
Alte Wiederstadion. Habe ich das? Dann haben wir da noch Duisburg. Wo
Das
ist
ist
denn
dann in einem
diese?
anderen Buch vermutlich
Ah,
das Foto,
ich
was
wollte
ich
schon gerade
meine, ne?
sagen,
In dem
Duisburg
ersten
mit
Band.
D. Ja, guck, nee, da kann ich hier lange suchen, denn ich habe, es war einmal ein
Ja.
Stadion vor mir vorliegen.
Ja.
Aber schon sehr interessant, dass man sich früher, ja, aus ihrer Sicht schick gemacht hat fürs Fußball oder es war einfach der Sonntagsstart, wie man so sagt. Man sah
Ja.
so aus und fertig ist.
Ja, das war Bestandteil des Alltagslebens, ne? Sonntag, Nachmittag Fußball. Und das war ja nicht nur so jetzt bei den Spitzenvereinen, sondern wissen Sie selber, auch in den unteren Klassen, ne? Haben die Spiele meistens dann zur Sommerzeit 15 Uhr stattgefunden, im Winter dann ein bisschen früher, 14 Uhr oder so. Aber das war einfach Alltagsleben.
Was mich überraschte, war diese Kombination Radrennbahn und Fußball. Ich meine, wenn man es im Buch liest, sagt man ja logisch, klar. Und Sie haben eben von den Leichtathleten gesprochen. Das ist natürlich viel präsenter, weil wir durchaus, aber weniger werdend, Stadien haben, wo eine Leichtathletikbahn drumherum ist, um den Platz. Früher war es die Radrennbahn und die war auch rappelvoll mit 20.000 Leuten. Das ist ja unglaublich, wie sich dieser Sport, ja, oder die. Das Sportinteresse verändert hat. Also wenn Sie heute einen Fußballplatz bauen und machen eine Radrennbahn drum, da wird doch deswegen keiner kommen. Das ist
Ja,
Radsport, oder?
es war in der historischen Entwicklung tatsächlich so, dass eigentlich zuerst die Radrennbahnen da waren. Und es ist oft so gewesen, dass diese Besitzer von Radrennbahnen dann den Innenraum für Fußballspiele vermietet haben, ne? Also das ist beispielsweise in Hamburg auch so gewesen. Da gab es eine Radrennbahn, wo Viktoria Hamburg, ein Traditionsverein hier, der dann den Innenraum genutzt hat. Oder der Hamburger SV-Vorläufer Germania, der hat zum Beispiel dann innerhalb einer Pferderennbahn gespielt, ne, auf dem Rasen, den es da gab. Also eigentlich waren diese Anlagen zuerst da. Und wenn Sie so das deutsche Urstadion nehmen, das war das deutsche Stadion in Berlin. Und zwar an dem Ort, wo heute das Olympiastadion sich befindet. Das war so eine Kombination, auch noch mit Schwimmbad in dem Stadion, mit Laufanlagen natürlich, mit dann so Möglichkeiten für Hammerwurf und alle möglichen technischen Wettbewerbe. Also es war so eine Kombination von mehreren Sportarten im ursprünglichen Stadion. Dass es sich dann zu reinen Fußballstadien entwickelt hat, das ist halt dann eigentlich erst so im Zuge der Bundesliga sehr viel später gekommen, ne?
Und manches Mal, muss ich wirklich sagen, habe ich seelische Schmerzen gemerkt, wenn in den Stadien auf der Aschenbahn, früher war es ja wirklich eine Aschenbahn, von Tatan war ja noch gar nicht die Rede, Speedway-Rennen und so weiter gemacht wurden. Leute, was habt ihr mit dem Platz früher gemacht? Das ist ja, da war man wohl schmerzlos, oder?
Ja, das ist also auch öfter, diese Kombination gab es, glaube ich, vor allen Dingen in Ostdeutschland, so dass auch so Speedway-Rennen da ausgetragen wurden. Das war schon öfter mal der Fall, aber auch nicht so häufig eigentlich, ne?
Dieses Buch, es war einmal ein Stadion, haben Sie aufgegliedert in, ja klar, es war einmal ein Stadion, also Sie stellen Stadien vor, die es heute nicht mehr gibt. Dann gibt es aber auch im Anhang selber Ort, neuer Bau. Also auf dem Platz ein neues Stadion gebaut. Das gibt es natürlich auch sehr, sehr oft. Und Sie haben dann noch gesagt, okay, ich nehme noch einen Teil aus den Stadien raus, legendäre Holztribünen.
Ja.
Darf man heute überhaupt noch Holztribüne bauen oder wäre das baurechtlich von wegen Brandgefahr und so komplett verboten?
Ja. Also sofern es welche gibt, herrscht auf denen natürlich Rauchverbot. Ne? Das ist also seit der Katastrophe damals in Bradford. Und so die Holztribünen, die also in Deutschland noch bestehen, da gibt es diese Auflage. Ne? Aber das sind auch sehr seltene Exemplare, die noch vorhanden sind. Ne? Ich denke zum Beispiel jetzt auch an die letzte Stahlrohrtribüne, die stand bis vor einigen Jahren da in Pforzheim bei meinem früheren Heimatverein, die ist auch abgerissen worden, aber Sie finden sowas also kaum noch. Es sei denn, ganz alte Tribünen, die aber jetzt keine Holztribünen sind, wie zum Beispiel in Köln, Weidenpesch, davor ist jetzt so ein Parkplatz für Pferderennen und ab und zu ist da ein Flohmarkt. Da steht die alte Tribüne noch und da war auch mal ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Die genießt auch Denkmalschutz, aber wie ich gehört habe, verfällt die so langsam vor sich hin irgendwie, ne?
Ja, öffentliche Hand, kein Geld, zumindest nicht für sowas. Ja. Aber auch das, was Sie gerade sagen, deutsche Meisterschaft. Also ich war auch manchmal überrascht, wenn ich das gelesen habe, wo der Deutsche Fußballbund Endspiele hin vergeben hat. Wo ich dann manchmal gedacht habe, das Stadion an sich war wichtiger als die Stadt. Also man ist nicht dahin gegangen, wo man sagen würde, da ist viel Publikum, erstmal von Hause aus. Also damit werden wir auch viel Zuschauer haben. Auch Länderspiele sind damals eher dahin gegangen, so mein Eindruck, wo man sagt, da ist ein Platz sowieso, klar, da ist eine Tribüne, da gehen wir hin. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, da ist eh schon 100.000 Leute, also werden da auch mit Sicherheit genug Leute kommen, das Stadion vollzukriegen. Hatte man da aus Ihrer Sicht früher einen anderen Anspruch?
Ja, das ist schon breiter gestreut worden damals. Es war da so, dass die Regionalverbände, die waren ja auch recht einflussreich im DFB, der letztlich ein Zusammenschluss war von verschiedenen Regionalverbänden. Und die waren natürlich auch darauf erpicht, dass sie mal ein Länderspiel zugesprochen bekommen. Ne? Gibt zum Beispiel Kleve, die hat man dann ausgesucht für ein Länderspiel gegen die Niederlande, weil das eben nahe der Grenze war. Aber von dem Stadion ist heute auch nichts mehr vorhanden. Da steht, soweit ich weiß, ein Gefängnis. Und einige andere Spielstätten, die sind glücklicherweise noch erhalten. Aber man hat es viel weiter gestreut damals. Also heute werden sie Spiele der A-Mannschaft nur noch in sehr, sehr großen Stadien oder großen Städten finden. Ne?
Beim Lesen dieses Buches, es war einmal ein Stadion, habe ich natürlich auch unter dem Buchstaben W meine Heimatstadt erwartet, aber das haben sie nicht gemacht. Wenn das Grenzli, klar, so tief kann sie auch nicht runtergehen, aber hier in meiner Heimatstadt, also Warndorf, wo ich geboren bin und auch nicht weggekommen bin, gab es damals das Emsstadion. Das ist dann auch verkauft worden, weil der Verein damals wo finanziell ein bisschen eng war und hat dann ein neues Stadion gekriegt. Und heute sind da Kleinspielfelder. Und wenn man ein bisschen zufällig, fantasievoll über diese Kleinspielfelder guckt, dann sieht man so ein rotes Backsteingehäuse. Und das sind früher die Kabinen. Also das ist dann so ein Ding, wo ich sage, klar, viel zu kleinteilig, aber von der Idee her würde das bei Ihnen reinpassen, ne? Wo Sie sagen, dann gehe ich mal hin, da gucke ich mir das heutzutage an. Dieses Gebäude ist noch da, wo ich also früher als kleiner Bengel mich auch umgezogen habe. Stadion komplett weg. Sie würden nicht ansatzweise erkennen, dass da noch ein Fußballstadion ist. Auch keine Stehtribünen, gar nichts mehr, also keine Treppenstufen, alles weg. Theoretisch würde dieser frühere Platz hier mal wiederfinden in Ihrem Buch.
Ja, so ein Kriterium für die Auswahl der Stadien war eben, dass die Vereine entweder erste oder zweite Liga gespielt haben mussten. Ne? Weil wenn sie sonst weiter runtergehen, das nimmt kein Ende. Also ich glaube, das würde auch kein Verlag drucken, wenn ich jetzt sage, okay, da haben wir, was weiß ich, irgendwo auf dem Dorf oder im kleineren Städtchen ist noch ein Stadion, was dann also überregional auch nicht beachtet war, weil der gastgebende Verein dann eben weder erste noch zweite Liga gespielt hat. Also das war schon bei der Auswahl ausschlaggebend.
Ja, das haben die Warndorfer damals nicht gehabt. Ja,
drei
Vereine mit SV und DJK und Turnverein gab es auch noch selbstständig. Aber wir hatten damals, das weiß ich auch noch, über 1.000 Zuschauer als Fortuna Düsseldorf hier zu einem Freundschaftsspiel kam in den 70er Jahren. Und da war das Emsstadion auch noch reichlich voll und damals gab es einen Spieler, der Warndorfer, Prinz Kramer, der zauberte dermaßen diesen Bundesligisten in Grund und Boden, dass die gesagt haben, du brauchst gar nicht duschen, du kommst hier direkt mit zu uns. Ja. Nö, lass mal. Der ist dann auch hier geblieben. Also jetzt aus lokaler Sicht immer noch ein Held. Aber ich merke, ich schweife ab. War es denn das jetzt mit Ihren Stadien, die Sie da gefunden haben? Gibt es eine Neuauflage, ein weiteres Buch, weil Sie ja selbst sagen, so erste, zweite Liga?
Das liegt am Verlag, ne? Der, also es ist so, dass dieses erwähnte große Buch der deutschen Fußballstadien, da ist noch eine Restauflage im Handel. Es war einmal ein Stadion, ist jetzt in der zweiten Auflage erschienen. Je nachdem, wie der Verlag entscheidet, ob man dann eine Neuauflage macht. Denn aktualisieren muss man natürlich. Also es gibt, wie ich gesagt habe, ständig neue Entwicklungen, wo man dann hört, da wird wieder was abgerissen oder da will ein Verein neu bauen und so weiter, ne? Und dann gibt es eben auch die Stadien, die unter Denkmalschutz stehen, aber auch leer stehen. Wenn Sie zum Beispiel an das Olympiastadion in München denken, also hochklassige Architektur, aber ist halt kein Verein, der das noch bespielt irgendwie. Oder ähnlich ist es mit dem Rosenau-Stadion in Augsburg, steht auch unter Denkmalschutz. Da spielen aber ab und an, glaube ich, nur noch unterklassige Mannschaften des FC Augsburg. Oder es sind auch die Stadien, die völlig in Vergessenheit geraten sind, wie das Südweststadion Ludwigshafen. Da waren ja auch Länderspiele, Endrunden, die deutsche Meisterschaft, der FK Pirmasens ist dahin ausgewichen. Und da ist eigentlich auch, das ist das andere Problem, dass sehr viele historische Stadien zurückgebaut werden, ne? Also vom Fassungsvermögen her. Da waren, sagen wir mal, früher 32.000 erlaubt und heute nur noch 5.000 und so weiter. Das ist also so ein Prozess, der auch nicht aufzuhalten ist, denke ich, auf Dauer. Leider, zu meinem Bedauern, weil ich ja eher der Traditionalist bin, was sowas angeht.
Ja, sehr schön, dass Sie das ansprechen. Traditionalist heißt, es ist vorbei. Und Sie sind ja, ich hatte mal eben gesagt, der Jäger des verlorenen Stadions. Es gibt, ja, Groundhopper kann man nicht sagen, aber es gibt eine andere Gruppe, die werde ich hier auch mal im Bosses-Bundesliga-Blog vorstellen. Die suchen Stadien, die es aber noch gibt, die aber nicht mehr bespielt werden. Und wenn ich das jetzt richtig weiß, gibt es eine Schnittmenge, ein Stadion, was Sie auch im Buch haben, es war einmal ein Stadion, und was diese Fußballfans auch suchen, das ist Union Solingen. Das Stadion verfällt total, wird nicht mehr benutzt, nicht bespielt. Da würde diese Gruppe hingehen und sagen, ja, das Stadion steht noch, da gehen wir auch hin, da gucken wir uns das an. Die wühlen sich da durch den Untergrund und was nicht alles, um da zu den abgesperrten Bereichen kommen zu können. Dürfen ist wieder was anderes. Mhm. Ist das das Einzige, wo Sie sagen, ja, das akzeptiere ich, das ist nämlich bei Ihnen im Buch drin? Oder sagen Sie, nee, das steht noch, deswegen ist das für mich nicht das Richtige?
Naja, wenn tatsächlich keine Spiele mehr in dem Stadion stattfinden, dann und es ist noch als bauliches Denkmal erhalten, dann ist das natürlich immer eine Reise wert, auch für Groundhopper und Leute, die sowas gerne angucken, ne? Aber ja, ansonsten halte ich schon für interessant, solche Orte aufzusuchen.
Wenn er Werner Skrenten in Urlaub fährt und seine Gattin sagt, wo fahren wir hin? Dann sagen sie, ist mir egal, ich muss erst mal gucken, wo das Stadion ist. Ist das so der erste Schritt für Sie?
Das war früher mal so, ja. Da habe ich so, wenn ich irgendwie auch im Ausland war, dann habe ich mir schon mal Stadien, auch solche, in denen natürlich noch Spiele stattgefunden haben, angeguckt. Das ist ganz logisch, wenn Sie nach Madrid fahren, dann sollte man auch bei Real mal vorbeigucken oder bei Atletica und so weiter. Aber das war schon früher Bestandteil bei den Reisen, ja, dass dann immer auch Fußballspiele dazugehörten. Und Gott sei Dank ist meine Ehefrau auch sehr Fußball interessiert. Also die hat auch damals noch hier in Hamburg Uwe Seeler spielen gesehen und so weiter. Das ist dann natürlich schon erleichternd, wenn man sich da einig ist und solche Reiseziele auch anguckt, eben Fußballstadien.
Deswegen Augen auf bei der Frauenwahl. Immer die erste Frage, Fußball, ja oder nein? Und wenn ja, dann muss man schon mal sagen, dann lass es lieber. Werner Skrenti, sehr schön. Es war einmal ein Stadion, das ist erschienen im Verlag Die Werkstatt, kostet 24,90 Euro. Und ich muss sagen, ich war begeistert, als ich es gelesen habe. Ich finde es richtig gut, eine Zeitreise. Ja, leider müssen wir sagen, gedanklich antreten zu müssen, denn die Stadien, die Sie vorstellen, das ist nur die Grundidee des Buches, die gibt es halt nicht mehr. Aber deswegen nochmal in diese Vergangenheit reisen zu können mit dieser immensen Arbeit, die Sie da investiert haben, das ist schon ganz, ganz klasse. Werner Skrenti, vielen, vielen Dank, dass ich mit Ihnen über diese Arbeit reden durfte. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß für die nächsten Aufgaben. Gibt es schon eine Idee, wo Sie sagen, das ist das Nächste, was ich mache?
Im Moment nicht, nee. Ich bin beschäftigt noch mit dem Buch zum Hamburger SV in der Zeit des Nationalsozialismus, das dann im Oktober erscheinen wird.
Dann würde ich das auch gerne bei uns vorstellen. Vielen Dank, Werner Skrenti. Alles Gute wünsche ich Ihnen.
Danke ebenfalls. Danke. Tschüss.
Dankeschön, Werner Skrentny, dass ich mit Ihnen über Ihr Buch Es war einmal ein Stadion sprechen durfte. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich bin begeistert davon, ihr merkt das. Vielleicht geht es euch genauso. Guckt euch das mal an oder was haben wir? Ja, Weihnachten ist ein bisschen lang hin, aber nee, Ostern ist auch schon durch. Geburtstag, vielleicht habt ihr noch Geburtstag. Es war einmal ein Stadion, erschienen im Verlag Die Werkstatt, 24,90 €. ISBN-Nummer 978-373-0701928. Hin und her scrollen, dann könnt ihr das nochmal in aller Ruhe aufschreiben. Oder eben, es war einmal ein Stadion. Ich denke, dieser Titel und der Verlag Die Werkstatt, einzigartig. Das sollte wohl nicht so oft auf dem Markt zu finden sein. Das war sie dann, die heutige Ausgabe vom Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne mit mir den Kontakt aufnehmen über Twitter, LinkedIn, Instagram, was haben wir noch, Facebook, richtig, meine Homepage, ralfbosse.de, gibt es Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Ja, und wer zum ersten Mal dabei war, herzlich willkommen bei Bosses Bundesliga-Blog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe, also gerne mal abonnieren. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Boss.